Es gibt wenige Menschen, die dem Mittelpunkt der Erde so nahe gekommen sind wie Sie. Sie steigen in den Krater hinunter, um dieser brodelnden Lavamasse möglichst nahe zu sein. Können Sie uns beschreiben, wie das ist an so einem Ort?
Es ist tatsächlich so, als würde man das offene Herz der Erde reinblicken können. Der Lavasee brodelt und blubbert und spritzt so richtig lebendig. So, als würde man in einen Topf reinschauen, wo gerade Pudding kocht, der so ein bisschen rausspritzt. Mhm. Aber natürlich viel, viel, viel imposanter. Ich war ganz unten am Lavasee, wo vor mir noch keiner war. Und die Lavafontänen sind so hoch gespritzt, dass sie teilweise auch über meinem Kopf waren. Das ist ein absolut erhabenes Gefühl, sich in dieser Natur zu befinden und so klein und unwichtig zu sein. Das fand ich einfach ganz, ganz, ganz toll.
Und was sind das für Geräusche und Gerüche?
Das ist wie ein brodelnder Kessel, anders kann man es nicht sagen, nur 100-mal lauter. Das, was mich am meisten beeindruckt hat, war das Zittern der Erde. Nämlich man steht unten auf dem Kraterboden 600 Meter tief im Vulkan drin und die ganze Erde wackelt. Es ist wie, als würden wir auf dem Wackelpudding laufen, um jetzt beim Pudding zu bleiben.
Ulla Lohmann, Vulkanfotografin und Filmerin. Sie haben kürzlich ein Buch veröffentlicht über diese abenteuerlichen Besuche unten im Krater. Und da beschreiben Sie ganz poetisch, wie es da unten so ist. Sie haben es jetzt gerade beschrieben, aber ich möchte das trotzdem nochmal vorlesen. Es ist so schön beschrieben. Die Erde schaut mich an. Sie blickt mit zwei funkelnden Augen. Dunkler Krater, weiße Rauchwolken, leuchtendes Gelb, Orange, brodeln. Mittelpunkt der Erde. Himmel und Hölle zugleich. Die Erde tut sich auf. Erneuter Ascheregen, er prasselt auf uns nieder. Der Vulkan zeigt uns, dass wir nicht willkommen sind. Das sind viele Punkte, über die ich gerne heute mit Ihnen sprechen möchte. Der Vulkan zeigt uns, dass wir nicht willkommen sind. Sie haben auch mit den einheimischen Menschen dort über diese Frage gesprochen und Sie haben auch einen Fürsprecher gehabt, der Ihnen geholfen hat, zum Vulkan zu kommen. Und dann ist natürlich der Punkt, wie schützt man sich? Ascheregen prasselt auf uns nieder, schreiben Sie. Und Sie haben auch was mitgebracht. Gleich am Anfang möchte ich das mal vorführen. Hier haben wir eine Gasmaske. Sieht aus wie von der Bundeswehr oder so. So ein schmutziges, schlammartiges Gummiteil.
Und können Sie ruhig mal aufsetzen und durchatmen. Ja, das ist nämlich ein bisschen streng. Und jetzt.
Oh.
Mit Gasmaske muss man tatsächlich auch viel langsamer arbeiten. Das heißt, man muss langsamer laufen, man muss sich langsamer bewegen, weil man nicht so gut Luft bekommt.
Ja, klar.
Aber unten im Vulkan braucht man die natürlich dringend.
Und hinter Ihnen, da liegt so ein glänzendes Teil.
Ich habe ein Gesichtsschutz vom Hitzeschutzanzug mit dabei. Die Lava ist nämlich 1200 Grad heiß. Und wenn man ganz nah an diesem Lavasee steht, braucht man einen Hitzeschutzanzug. Der ist aus feuerfestem Material und stinkt unwahrscheinlich nach Schwefel.
Ich habe es schon gerochen. Ja. Und dann haben Sie so ein Gesichtsfenster. Und ansonsten haben Sie so eine silbern glänzende Haube über dem Kopf und Gasmaske. Also doch schon sehr geschützt.
Ja, also man muss dann so einen Ganzkörperanzug anhaben. Man hat auch feuerfeste Schuhe, feuerfeste Handschuhe. Und unter dem Hitzeschutzanzug wird es natürlich schon ein bisschen heiß. Aber wenn die Gase zu dicht sind, hat man dann tatsächlich unter dem Hitzeschutzanzug auch nochmal die Gasmaske auf. Und deswegen fällt das Atmen da wirklich richtig schwer.
In einem Ihrer Filme und auch in Ihrem Buch beschreiben Sie das, wie es ist, überhaupt mal zum Vulkan zu kommen. Das ist eine richtige mühsame Wanderung, das sind Strapazen, das Wetter spielt nicht immer mit.
Mittlerweile ist es ja mein Arbeitsalltag, solche Expeditionen. Also das fällt mir nicht schwer. Mir fällt es tatsächlich schwer, mich in der Stadt zu orientieren und da von A nach B zu laufen. Aber im Dschungel irgendwie einen Berg auf dem Vulkan hochzulaufen, das ist für mich auch mit 25 Kilo auf dem Rücken jetzt eher ein leichteres Unterfangen. Ich war 19, als ich das erste Mal oben an diesem Vulkan war. Den Tagebuchauszug, den Sie gerade vorgelesen haben, den habe ich geschrieben, als ich 19 war. Und zwar habe ich mir da einen Kindheitstraum erfüllt. Mein Papi hat mich mit zum Vesuv genommen, als ich 8 war. Und seitdem wollte ich mal so richtig rote, glühende Lava sehen. Und wenn man so einen Traum hat, dann sind diese ganzen Strapazen, die man da auf sich nehmen muss, eigentlich gar keine Strapazen. Es gehört einfach dazu. Und ich habe dann im Rahmen einer Weltreise mir Vanuatu als Ziel ausgesucht, weil ich dort gelesen hatte, dass es offene Lavaseen gibt. Dann bin ich mit dem Schiff hin. auf der Insel Ambrim angelandet, dann mit dem Jeep zum offenen Pickup nochmal 3 Stunden bis ins Dorf gefahren. Von da aus läuft man los. Man läuft 5 Stunden bis ins vorgeschobene Basislager und von dort aus nochmal 2 Stunden bis zum Kraterrand vom Vulkan. Und das habe ich als 19-Jährige gemacht und zufällig dabei ein Team von National Geographic getroffen.
Diese renommierte Zeitschrift. Ökologie ist ein großes Thema und natürlich Naturwunder, wenn ich es jetzt mal so altmodisch beschreiben soll.
Das war eher eine größere Expedition und ich habe dann die Chance genutzt. Ich habe gesagt, super, also
da will ich
möchte ich mal unbedingt da mehr drüber erfahren, mehr drüber lernen. Ich habe denen einfach erzählt, dass ich für sie kochen möchte.
Und das haben sie gebraucht und haben sie mitgeschleppt.
Naja, also ich glaube, ich war so hartnäckig, dass sie gar keine andere Wahl hatten. Und dann stand ich das allererste Mal oben am Kraterrand. Der Aufstieg zum Krater, würden viele sagen, das ist schon beschwerlich. Man läuft so auf ganz schmalem Grat entlang. Aber für mich war und ist es einfach so aufregend, in diesem Vulkan, in dieser Vulkanwüste unterwegs zu sein. Da realisiere ich das gar nicht, ob es da jetzt heiß ist, ob es da viel regnet. Das gehört einfach für mich dazu, dass man da auch mal aufs gute Wetter warten muss, auch wenn es Wochen sind. Aber ich vergesse diesen Moment nie, wo ich dann oben das allererste Mal am Kraterrand stand und diesen Vulkan das erste Mal gesehen habe.
Wenn man dann da oben ist und sich mehr und mehr dem Vulkan nähert, was ist das für eine Landschaft und wie verändert sich der Geruch und wenn es regnet, was passiert da alles?
Also man läuft vom Meer aus los, man läuft 5 Stunden durch den Dschungel, steigt immer weiter nach oben auf über 1000 Meter Höhe. Und dabei verändert sich die Vegetation, dass zum Beispiel die Pflanzen immer kleiner werden. Ganz oben ist schon fast ein Nebelregenwald. Das heißt, es gibt viel kleinere Palmen. Es gibt auch mal so Farne und Flechten und viele Orchideen. Wenn man dann im Krater, also Caldera nennt man so einen erloschenen Vulkankrater, den Ursprungskrater. Wenn man dann dort drin ist, ist wirklich eine Aschewüste. Da wächst kaum noch was, nur ganz, ganz kleine Moose und Flechten. Und die sind zum Teil wirklich schon mehrere hundert Jahre alt. Dann muss man durch diese Caldera laufen. Die hat einen Durchmesser von 8 Kilometern, ist also sehr groß. Und dann gibt's nochmal so kleine Kegel, 300-400 Höhenmeter, wo man aufsteigen muss. Das ist dann so ein Aschekegel. Und dann steht man endlich oben am Vulkankraterrand und blickt nach unten. Dann ist es 600 Meter weit unten beim Vulkan Bembo, wo man den Lavasee dann sehen würde. Aber man muss sich erst abseilen auf die erste Terrasse, um ihn dann zu sehen. Und ich stand tatsächlich dann oben am Kraterrand. Aber ich habe gemerkt, wie da einfach was viel Größeres auf mich zukam, weil ich gesagt habe, ich bin so weit von diesem Vulkansee weg. Ich möchte ihn viel mehr am ganzen Körper spüren. Ich möchte da runter. Und dann hat es tatsächlich über 15 Jahre gedauert, bis ich mir den nächsten größeren Traum erfüllen konnte.
Also richtig wie ein Bergsteiger und sie klettern ja auch inzwischen darunter. Das ist ziemlich gefährlich, ne? Weil wenn man da am Seil hängt, kann es ja sein, dass da so ein heißer Stein auf das Seil fällt und dann ist es weg.
Also es hat halt wirklich auch deswegen 15 Jahre gedauert, weil ich damals als 19-jähriges Mädchen aus Erträumen überhaupt nichts konnte. Also ich hatte keine alpinen Kenntnisse, ich kannte mich mit Seiltechnik nicht aus, ich kannte mich mit Vulkanen überhaupt nicht aus und dann habe ich über mehrere Jahre mir diese Kenntnisse angeeignet, habe dann eben auch Vulkantouren für Fotobegeisterte ins Leben gerufen, einfach damit ich mehr über den Vulkan lernen konnte. Weil es ist nicht nur so, dass man diese alpinen Kenntnisse braucht, wie seilt man sich ab, wie steigt man hinterher am Seil wieder auf, sondern einfach diese besonderen Gegebenheiten vom Vulkan auch berücksichtigen muss. Zum Beispiel Asche, Steinschlag, das Vulkangestein ist viel scharfkantiger. Und wenn es regnet, dann fällt dieser Regen durch die aufsteigenden Gase und wird zum sauren Regen. Das heißt, es ist tatsächlich auch gefährlich. Es gibt auch bestimmte Stellen.
Das ist richtig giftig, dieser Regen.
Also es ist saurer Regen, ja. Das ist jetzt nicht erwiesen. Es gibt keine Studien darüber, wie lange ein Kletterseil dem sauren Regen standhält. Aber das ist ungefähr so, als würde man so leicht verdünnte Batteriesäure auf sein Kletterseil kippen. Das sollte man jetzt nicht wirklich tun. Was man auch nicht tun darf, ist das Kletterseil über Fumarolen drüberlegen. Das sind Stellen, wo heißes vulkanisches Gas austritt, was wirklich über 100 Grad heiß sein kann. Diese Stellen muss man identifizieren, weil wenn da das Kletterseil drüber läuft, ist es natürlich auch nicht wirklich gut.
Das sind ja Kunststoffseile, ne?
Ganz genau.
Ist was passiert in den ganzen Jahren und bei diesen vielen Touren?
Also wir hatten uns immer nur bis auf die erste Terrasse abgeseilt. Und erst als ich meinen jetzigen Mann, den Basti, kennengelernt habe, da wurde der Traum Wirklichkeit, dass wir ganz konkret uns an die Planung machen konnten. Der Basti ist Alpinist und Bergsteiger und sorgt dafür, dass eben nichts passiert. Und wir hatten mehrere Jahre den Versuch gemacht und es hat nie geklappt. Das Wetter war nie so, wir hatten nicht genug Seile dabei und einfach irgendwann haben wir gesagt, okay, lass uns jetzt mal unser ganzes Geld zusammennehmen. Wir haben über 10.000 Euro selbst investiert, sind nach Vanuatu, haben gesagt, wir nehmen uns jetzt 3 Wochen Zeit und wir seilen uns ab. Und bei dem Versuch, wir hatten 2,5 Wochen im Regen gewartet, dann hatten wir endlich schönes Wetter und dann waren wir im Krater unten drin auf der zweiten Terrasse, gerade dabei, uns dahin abzuseilen, wo noch nie einer war, 600 Meter tief in den Vulkan auf die dritte Terrasse runter.
Also so nah, wie es eben ging.
Ganz genau. Und dann in dem Moment hat es angefangen zu regnen. Das ist dann natürlich saurer Regen, weil er ja durch diese Vulkangase durchfällt. Und wir mussten schweren Herzens uns entscheiden, diese Expedition abzubrechen und haben es gerade so dann wieder nach oben geschafft. Aber es war sehr, sehr brenzlig. Und so leid es mir dann tat, den Traum in dem Jahr begraben zu müssen, umso froher war ich tatsächlich, dass wir da heil wieder rausgekommen sind.
Und Sie führen ja auch Leute. Ist denen was passiert? Also einfach, dass die auch ihre Kräfte überschätzt haben?
Wir gehen mit den Leuten auf die erste Terrasse. Das sind 200 Meter in den Vulkan. Mhm. Da machen wir so ein seilunterstütztes Runtergehen. Das heißt, die Leute sind ins Seil eingebunden, aber sie gehen selbstständig. Also man muss da jetzt nicht frei am Seil hängend auf- oder absteigen. Und da braucht man keine alpinen Kenntnisse. Den ältesten Teilnehmer, den ich dabei hatte, der war mal 86 und der ist auch heil wieder raufgekommen. Da ist noch nie irgendwas passiert. Also toi, 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 wir passen da einfach immer sehr, sehr, sehr gut auf. Gehen natürlich auf Nummer sicher und über die Jahre hat man eine bestimmte Erfahrung, was die Leute können und was nicht. Und wir haben noch immer ganz viele von unseren einheimischen Freunden dabei, denen wir dann zur Not einfach den Auftrag geben, jemand individuell zu betreuen. Und wenn jemand Schwierigkeiten hat, muss der auch keinen Rucksack tragen und kriegt dann immer auch eine Hand von einem unserer Freunde gereicht. Nee, um Himmels Willen, da passiert gar nichts.
Wenn ich mit wollte, was würden Sie mir alles sagen? Was ich so ein bisschen joggen vorher, ein bisschen fit werden oder?
Also, Sie sehen sehr sportlich aus. Da würde ich überhaupt nichts sagen.
Okay.
Aber ich sag mal, so generell, ich meine, das Längste, was man am Stück wandern muss, sind einmal 5 Stunden. Das ist ein einziges Mal. Und ansonsten sollte man so 2-3 Stunden schon mal am Stück wandern können. Aber ich muss gestehen, wir hatten auch schon Leute dabei. Zum Beispiel einmal die Peggy, das war eine ganz, ganz, ganz nette Amerikanerin. Die wollte unbedingt diesen Vulkan sehen. Das war ihr Lebenstraum. Aber sie wog fast 200 Kilo. Aber, und ich habe gedacht, naja, was will, ich weiß ja nicht, ob die da so geeignet dafür ist. Und habe schon mal so ein bisschen Bedenken angemeldet. Und die ist mit solch einer Energie dahin, weil die es unbedingt wollte. Die war als allererste unten. Allerdings war sie dann als allerletzte wieder oben, weil sie sich nicht vom Vulkan trennen konnte. Also für sie hat sich der Lebenstraum in dem Moment erfüllt. Und es ist ganz, ganz viel einfach auch der Wille im Kopf. Weil körperlich, wenn man sich genug Zeit lässt, wenn man genug Pausen macht und wenn man auch wirklich darauf hört, was einem der Körper sagt, ist das überhaupt kein Problem.
Und was muss ich dann bezahlen, wenn ich so eine Reise machen würde?
Da müsste ich jetzt meinen Mann fragen. Ich glaube, es sind so 2,5 ohne Flug im Moment.
Ohne Flug.
Mhm. Das sind 2 Wochen und mein Mann und ich sind beide gemeinsam dabei. Meistens noch ein Assistent und vor Ort unsere Leute. Es geht darum, dass man einfach Fotobegeisterte auch und Vulkanbegeisterte zu den Vulkanen begleitet und auch wissenschaftlich das fundiert erklärt. Die Leute bekommen alles von A bis Z erklärt. Es gibt Fotokurse, es gibt auch Sprachkurse, weil wir sehr, sehr nah mit den Leuten im Dorf auch leben und unterwegs sind. Das sind seit 97 meine Freunde. Kinder sind nach mir benannt. Das heißt, die Reiseteilnehmer bekommen nicht nur eine vulkanische Betreuung, Intensivbetreuung, eine fotografische Intensivbetreuung. Sie sind auch ganz, ganz nah bei den Menschen im Dorf dabei.
Und sind auch so eine Art Einkommensquelle für dieses Dorf.
Ich habe in Australien Umweltmanagement studiert, wo es ganz genau darum geht, wie können Menschen in ihrem Naturraum leben, ohne ihn zu zerstören. Und deswegen haben wir diesen Ökotourismus ins Leben gerufen, um auch den Menschen dort eine Einkommensmöglichkeit zu geben, damit sie ihre Ressourcen, ihren Dschungel, ihren Lebensstil, dass sie ihn nicht ändern müssen, aber trotzdem ein bisschen Geld bekommen, um eben jetzt in der modernen Welt zurechtzukommen.
Mhm. Ulla Lohmann, inzwischen sind Sie 40. Sie haben angefangen mit 19, diesen Traum nachzueifern, zu gehen, zu rennen, zu ja was weiß ich. Sie haben es realisiert. Am Anfang war der Traum, inzwischen ist es ein Geschäft für Sie, also gar nicht jetzt negativ gemeint. Sie leben davon, Sie haben Ökotourismus als Konzept. Inzwischen sind es ja 30 Jahre, dass Sie zu den Vulkanen gehen. Aus dem Traum ist da eine Leidenschaft geworden, ist das eine Besessenheit auch ein bisschen? Oder sind Sie eine Gefahrensucherin?
Also ich mag das Wort Leidenschaft, das beschreibt es tatsächlich ganz gut, weil man schafft was durch das Leiden. Also als wir dann wirklich unten waren, haben wir 4 Wochen auf den Moment gewartet. Ich habe 20 Jahre darauf hingearbeitet. Da muss man wirklich auch eine Portion Leidensfähigkeit mitbringen. Deswegen sage ich eher, so eine Passion, Leidenschaft trifft das Ganze wirklich. Und es ist mein Lebensinhalt und Lebensunterhalt, weil ich auch als Fotografin und Dokumentarfilmerin einfach sehr viel über diese Vulkane erforschen darf. Jeder Fotoauftrag, jeder Filmauftrag ist für mich ein weiterer Grund, einfach tiefer in die Materie einzutauchen. Wir haben ganz viel mit Vulkanologen vor Ort zusammengearbeitet. Wir haben Messergebnisse geliefert. Wir liefern Fotos, was auch in die Forschung einfließt. Und es ist mir tatsächlich wichtig, dass ich mit meiner Arbeit nicht nur für den Unterhalt der Menschen vor Ort sorge, ein bisschen dazu beitrage, sondern eben auch zum Verständnis der Vulkane beitragen kann. Das funktioniert ganz gut mit so einer Mischung aus den Fotoreportagen, den Filmen und dadurch, dass ich dann auch Menschen aus unserer Welt dorthin mitnehme, die dann auch bei den Stämmen ihre eigene Welt erklären können. Also das ist nicht nur für unsere Leute aus Deutschland was Faszinierendes, dahin zu kommen. Das ist für die einheimischen Freunde immer das Highlight des Jahres, wenn sie sich dann austauschen können und so ein bisschen erfahren können und von uns lernen können, wie es bei uns in unserer Welt ausschaut.
Sie sind gerade eine Woche hier. Sie haben in Köln, wir nehmen das Gespräch auf, Sie haben gestern in Köln einen Vortrag gehalten, ausverkauft bis auf den letzten Platz im Völkerkundemuseum hier, über Ihre Reisen. Wo waren Sie gerade?
Ich war in Vanuatu. Wir haben einen Zweiteiler für Arte gedreht und es ging darum, dass ich einfach sehr, sehr lange als Fotografin schon bei bestimmten Stämmen bin und da einen ganz anderen Zugang habe. Und wir haben dann wirklich 2 Wochen bei den Menschen gewohnt, jeweils 2 Wochen auf 2 verschiedenen Inseln und das Leben der Menschen filmisch begleitet. Und ich war so ein bisschen der Schlüsselöffner dahin, sag ich mal.
Vanuatu ist ein Südsee, ein pazifischer Inselstaat mit über 70 Inseln.
Es sind tatsächlich 83 Inseln, ja, die sich auf einer Länge von 1300 Kilometer ausdehnen. Also das sind wirklich so ein paar Perlchen im Südpazifik verstreut.
Sie bereisen nicht nur die Südseeinseln, sondern auch Papua-Neuguinea, ein touristisch nicht gut oder fast gar nicht erschlossenes Land, auch ein Inselreich. Sie waren auf dem höchsten Vulkan in Chile, dann haben Sie in Indonesien den Abbau von Schwefel fotografiert. Wie entscheiden Sie, in welche Länder Sie fahren und wie planen Sie Ihre Projekte?
Ich plane meine Projekte so, wie ich Lust habe. Ich möchte über irgendein Thema mehr erfahren, also fahre ich hin und gucke einfach vor Ort, was los ist. Mittlerweile bekomme ich natürlich auch viele Aufträge, dass Leute sagen, schau mal, das ist ja dein Spezialgebiet, Vulkane, wir haben da eine Sendung, also zum Beispiel Terra X hatte mich jetzt letztes Jahr nach Amerika zum Mount St. Helens geschickt. Aber es ist tatsächlich oft auch der Luxus, dass ich mir Sachen ausdenken darf und sie dann auch als Job umsetzen kann.
Wie wichtig ist Selbstvermarktung in Ihrer Branche?
Selbstvermarktung gehört mittlerweile so ein bisschen dazu, weil die Leute interessieren sich mehr für das, was hinter einer Geschichte steckt, als für die Geschichte selbst. Ich sag mal, wen interessiert das jetzt, wie die Menschen in Vanuatu leben? Aber wie interessant ist es, wenn man so einen Link hat von unserer Gesellschaft dahin, dass man jetzt zum Beispiel jemanden, also mich begleitet dabei, dass ich den Leuten die Tür zum Herzen der Menschen vor Ort öffne. Da genau ging es bei dem Arte-Film drum, dass man normalerweise nicht so nah an diese Menschen rankommt. Aber durch mich als Schlüsselöffner, sag ich mal, fällt es natürlich für uns einfacher, dass man sich da auch einfindet, weil man durch meine Augen sieht.
Also der Trick ist nicht, dass sie den Vulkan noch heißer machen müssen und die Strapaze noch größer machen müssen, um Leute zu interessieren, sondern sie finden eine Geschichte hinter einem Bild, hinter einer Reise, dass sie sagen, das hat mich interessiert und ich nehme euch dahin mit.
Genau. Aber es geht nicht um mich. Es geht um die Menschen vor Ort.
Ulla Lohmann, geboren 1977 in Kaiserslautern. Eine deutsche Fotojournalistin und Dokumentarfilmerin, so steht es steckbriefartig im Netz. Und weiter, sie studierte Geografie und Journalismus, hat einen Abschluss in Umweltmanagement und Fotojournalismus. Ihr Spezialgebiet sind Vulkane und indigene Völker. Sie arbeitete unter anderem mit Geo, National Geographic, Stern, ARD, ZDF, BBC und Red Bull Media House zusammen. Frau Lohmann, das klingt alles, als ob Sie es geschafft hätten, eine Fotojournalistin, die in der oberen Liga arbeitet. Bevor Sie uns erzählen, weshalb Sie als Schülerin Ihre zahme Ratte unbedingt in den Unterricht mitnehmen wollten, hören wir jetzt Ihren Musikwunsch. Ulla Lohmann hört ausschließlich Heavy-Metal-Musik, hat sie mir erzählt. Deshalb hören wir jetzt Motorhead mit Heroes. Das war Motorhead mit dem Titel Heroes von David Bowie, gewünscht von Ulla Lohmann. Frau Lohmann, eine Ratte im Klassenzimmer und Heavy-Metal-Musik, das passt irgendwie zusammen. Waren Sie ein Punk-Mädchen?
Ich glaube, ich konnte mich in so keiner Schublade zurechtfinden. Also ich lief mit weiten Hippie-Schlaghosen durch die Gegend, hatte meine Ratte, hab Metal gehört. Also ich war keiner Schublade zuzuordnen und ich würde sagen, ich bin es immer noch nicht.
Jahrgang 1977 sind Sie. Kommen wir zu Ihrer Biografie. Sie sind also jetzt noch 40 Jahre alt. Geboren wurden Sie in Kaiserslautern, beide Eltern Lehrer. Wie ging es zu Hause zu?
Ach, ich habe, glaube ich, als erstes Wort gelernt, warum zu fragen. Also immer die Sachen zu hinterfragen, das wurde mir beigebracht. Treibt heute übrigens meinen Mann immer noch zum Wahnsinn, aber ich finde es total spannend, auch die Sachen, den Sachen auf den Grund zu gehen. Die Wissenschaft wurde mir auch schon früh beigebracht. Also wenn ich gefragt habe, warum ist es so, dann wurde mir nicht nur die Antwort gesagt, sondern auch, wie ich selbst zu dieser Lösung kommen könnte. Also ich habe zum Beispiel mit 8 Jahren schon einen Mauersegler von Hand aufgezogen, habe ganz akribisch wissenschaftliches Tagebuch geführt, was der denn so frisst, und habe auch bei Jugendforscht mitgemacht. Mhm. Sport war ganz wichtig. Also ich konnte schwimmen, bevor ich laufen konnte. Ich wurde gerade, als ich stehen konnte, schon auf die Ski gestellt. Und meine Eltern haben mir versucht, immer irgendwie alles beizubringen. Auch Sprachen, vor allem auch den Durst habe ich bekommen, einfach auch mehr wissen zu wollen. Also ich war auch schon als Kind irgendwie wie so ein Schwamm und konnte nicht genug lesen, konnte nicht genug wissen, konnte nicht genug dann auch drüber ausplappern. Also ja, ich hatte, glaube ich, eine sehr schöne Kindheit, aber das war nicht immer einfach für meine Mami.
Und für die Lehrer? Wie einfach war es für die Lehrer, wenn sie da mit ihrer Riesenratte, eine schwarze ehemalige Laborratte, die haben Sie irgendwie gerettet oder was, in die Schule gekommen sind?
Ich hatte die Ratte immer sehr gerne im Matheunterricht dabei, weil meine Mathelehrerin die Ratte überhaupt nicht ausstehen konnte und immer mich aus dem Unterricht geworfen hat. Ich konnte Mathe nicht ausstehen, also natürlich, was macht man denn als schlaue Schülerin? Man lässt sich rausschmeißen. Mhm. Gut, von Mathe habe ich mittlerweile immer noch keine Ahnung. Ich habe nie bösartig provoziert, aber wenn sich ein Lehrer keine Mühe mit dem Unterricht gegeben hatte und einfach stur nach Plan vorne Unterricht gehalten hatte, fand ich das langweilig. Und dann lasse ich mich lieber rausschmeißen.
Was haben Ihre Eltern dazu gesagt, wenn Sie so die Lehrer provoziert haben und immer mal wieder zum Direktor einbestellt wurden?
Ich war dann auch Schülersprecher, habe viel aktiv in der Schülerpolitik gemacht und habe mir schon immer meine Ausreden so zurechtgebastelt, dass mir keiner so wirklich was anhaben konnte. Also ich habe meine Schulzeit so verbracht, dass ich die Fächer, die mich interessiert hatten, da war ich richtig, richtig gut, hatte da auch ganz tolle Lehrer, die mich unterstützt haben. Aber die Fächer, die mich nicht interessiert hatten oder wo ich fand, dass die Lehrer sich nicht richtig Mühe gegeben haben, hoffentlich hört meine Mathelehrerin nicht zu, da war ich einfach wirklich schlecht und habe das dann auch gezeigt.
Ulla Lohmann, Sie sind zum ersten Mal mit Vulkanen in Berührung gekommen, glaube ich, als Sie Jules Verne gelesen haben. Zum Mittelpunkt der Erde, die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Waren Sie eine Leseratte?
Ja, ich habe Bücher verschlungen. Also ich habe tatsächlich dann Weihnachten, erinnere ich mich, ich habe Bücher geschenkt bekommen. Ich habe die noch unterm Weihnachtsbaum gelesen und habe dann tatsächlich auch die Nacht unterm Weihnachtsbaum verbracht, habe mich da verkrochen, bis ich die Bücher ausgelesen hatte. So habe ich auch mit dem Schreiben angefangen, weil ich dann immer so traurig war, dass das Buch vorbei war. Das hat mich dann immer so geärgert, dann habe ich tatsächlich angefangen, die Bücher selbst weiterzuschreiben.
Sie waren dann 15, als Sie Ihren Vater verloren haben. Das war ein Einschnitt in Ihrem Leben, natürlich in der ganzen Familie. Waren Sie da in Gefahr, den Halt zu verlieren?
Es war so, dass einfach da die ganze existierende Welt zusammengebrochen ist. Mein Vater hat Selbstmord begangen. Ich habe mir selbst natürlich auch so ein bisschen die Schuld gegeben, weil ich sehr rebellisch war in dem Alter. Und habe da auch nicht wirklich drüber geredet und wollte einfach nur weg. Also ich bin
Ihr Vater war depressiv, er war krank.
Also. Ja, genau. Aber als 15-Jährige versteht man das nicht so wirklich, was das heißt. Und man macht sich einfach Vorwürfe und ich wollte damit überhaupt nichts zu tun haben und bin dann einfach weg. Ich bin durch ganz Deutschland getrennt oder dann auch durch ganz Europa und habe, sag ich mal, gerade so mit Ach und Krach noch die Schule nebenbei geschafft. Aber ich wollte einfach damit nichts zu tun haben. Ich bin geflüchtet. Das hat sich so ein bisschen als Vorteil auch rausgestellt, weil ich dann ganz viele unterschiedliche Menschen durch das Trampen auch kennenlernen durfte. Und ich habe ganz vielen Menschen einfach so diese Frage gestellt, für was leben sie? Warum sind sie glücklich? Was macht sie glücklich?
Also Sie sind ins Auto eingestiegen, haben den Menschen sofort gefragt, wofür leben sie?
Ja, ich habe dann lange Strecken, also habe ich angefangen, lange Strecken zu trampen, auch mal so 5-6 Stunden nach Paris und von Paris dann auch weiter nach Spanien. Und da hat man schon Zeit, mit den Leuten zusammen auch eine richtige Konversation zu bekommen. Und ich habe mir dann auch immer so Ziele gesetzt, ich möchte denjenigen jetzt zum Lachen bringen, ich möchte denjenigen jetzt zum Weinen bringen und habe dann halt immer versucht, einfach so ein bisschen da auch, ja, so, also ich sag mal, ich war halt unglaublich neugierig auf das, warum mein Papi sein Leben nicht mehr wollte und was andere Menschen glücklich macht. Und das wollte ich wissen. Und dann habe ich die Leute einfach so lange genervt, bis sie es mir dann früher oder später gesagt haben. Und da habe ich ganz, ganz viel gelernt.
Das heißt, Sie haben die Schule geschwänzt dann? Oft, oder?
Offiziell hatte ich, glaube ich, immer irgendwelche Schülerverwaltungssitzungen und ich habe auch Landesschülerpolitik gemacht und dann hatte ich doch immer irgendwelche Sitzungen, ja.
Und also, das Wochenende verlängert.
Genau.
Nach dem Abitur sind Sie sofort auf Weltreise gegangen. Wo kam das Geld her?
Ich hatte das große Glück, nach dem Tod meines Vaters von einem Paläontologen, von Bernd Kraumann, so ein bisschen aufgefangen zu werden. Er hat nämlich mein Interesse für Wissenschaft gemerkt und hat mir ermöglicht, bei einer wissenschaftlichen Grabung dabei zu sein. Und zwar ging es darum, Fossilien aus dem Perm auszubuddeln. Das ist eine Urzeit, vor 280 Millionen Jahren lebten da diese Tiere und wir durften im Dreck wühlen quasi und diese Fossilien zum allerersten Mal nach 280 Millionen Jahren sehen. Dabei habe ich selbst ein Uramphib entdeckt, Sclerocephalus heuseri heißt das Tier. Und der Bernd Kraumann hat mir geholfen, dieses Tier zum ersten Mal zu beschreiben. Ich habe 3 Jahre daran gearbeitet, wenn ich nicht gerade irgendwo in der Gegend rumgetrampt bin, habe ich tatsächlich zu Hause bei meiner Mami auf dem Fußboden gesessen und Knochen zusammengepuzzelt. Die anderen Mädels waren in der Disco und ich habe im Dreck gewühlt. Mit dieser Jugendforscht-Arbeit habe ich nach 3 Jahren dann den Jugendforscht-Bundessieg bekommen und 3.000 Mark, also 1.500 Euro. Mhm. Mit dem Geld habe ich dann die erste Weltreise finanziert, habe mir ein Ticket für 800 Euro gekauft und mit dem Rest habe ich gesagt, das reicht schon irgendwie. 1,5 Jahre später bin ich wiedergekommen.
Und so fing alles an im Prinzip, oder?
einfach das, was ich früher schon als Neugierde als Kind hatte, auf die Helden meiner Bücher, auf die Welten in den Büchern, habe ich dann umgesetzt. Ich wollte es einfach selbst mal so sehen. Ich wollte wie Jules Verne zum Mittelpunkt der Erde reisen und wie Pippi Langstrumpf auf die Kokospalme klettern.
Ulla Lohmann, Fotojournalistin und Spezialistin für Vulkane und für die Menschen, die auf Vanuatu oder Papua-Neuguinea leben. Dort sind Sie sehr oft und haben dort Freunde. Ist das so eine Art zweite Familie in den Dörfern, wo Sie häufig und immer wieder sind?
Ja, das sind ganz, ganz, ganz tolle Freunde. Ich wurde da auch bei mehreren Familien adoptiert. Es gibt mehrere Ullas, die nach mir benannt sind. Die älteste ist jetzt, glaube ich, schon 10 Jahre alt. Aber ganz besonders wurde ich im Stamm der Anga in Papua-Neuguinea aufgenommen. Da musste der Basti sogar mich traditionell heiraten. Das heißt, er musste dem Brautvater, also quasi meinem Adoptivpapi, ein Schwein spendieren und eine ganz große Fete fürs ganze Dorf ausrichten.
Und gab es dann auch ein Zeremoniell für Sie?
Der Basti musste die Betelnuss zusammen mit dem Gemtasu, so heißt mein Adoptivpapi, musste er die Betelnuss kauen. Das ist eine lokale Droge, die fürchterlich schmeckt, von dem man ganz, ganz roten Mund bekommt und ganz viel Speichelfluss und so eklig roten Speichel ausspucken muss. Also da war ich froh, dass nur die Männer unter sich diese Zeremonie gemacht haben.
Dann gerät man in andere Zustände.
Man wird redselig. Und man wird so leicht high, also es ist euphorisierend. Aber wie gesagt, ich probiere sie nicht. Nämlich noch mehr reden, glaube ich, kann ich meinem armen Mann nicht zumuten.
Sie sprechen mehrere Sprachen, also Sprachen der Einheimischen. Was sind das für Sprachen?
Also ich spreche die Sprache von Papua-Neuguinea, das ist das Pidgin, Bishlama von Vanuatu. In Vanuatu ist übrigens das Land mit der höchsten Sprachendichte der Welt, das wissen die allerwenigsten. Dort sprechen 2300 Einwohner jeweils eine Sprache. Muss man sich mal vorstellen. Und da gibt es eine einheitliche Landessprache, dieses Bishlama, das spreche ich. Ich habe auch Tahitianisch gelernt.
In der Südsee. Ich war einmal auf Samoa, längere Zeit, und habe da festgestellt, das hat man uns eben erzählt, dass Margaret Mead, diese berühmte Sozialforscherin, sehr voreingenommen geforscht hat, Suggestivfragen gestellt hat und dass man die Ergebnisse ihrer Forschungen eigentlich wegschmeißen kann. Vieles hat überhaupt nicht gestimmt. Sie hat nicht dahinter geblickt, was für ein Kodex auf einer Insel herrscht, was für Tabus es gibt. Und das ist eine ganz strenge Gesellschaft. Wie geht es Ihnen? Wie schwierig war das, die Regeln und Traditionen der Einheimischen zu durchschauen, zu verstehen und danach zu handeln?
Also ich muss gestehen, ich war auch auf Samoa. Und habe nach 2 Wochen gedacht, ach, jetzt verstehe ich so allmählich, wie die Menschen dort denken und ticken. Dann war ich auf Papua-Neuguinea. Und dann habe ich gemerkt, oh Mist, ich verstehe auch nach 2 Monaten überhaupt nicht, was die Menschen denken. Und es ist auch heute noch so, dass ich jedes Mal mehr erfahre und lerne. Bei jedem Besuch lerne ich was Neues dazu, was man mir einfach nicht erzählt hat. Ich bin so in die Kultur eingetaucht, dass ich tatsächlich unterscheiden kann, wenn die Menschen was erzählen mir zuliebe, weil die sagen ganz, ganz schnell einfach, ja, 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 das ist so, wie du denkst. Aber das ist nicht die Wahrheit, weil die Wahrheit dürfen sie ganz oft nicht sagen. Es gibt vor allem in den männlich orientierten Gesellschaften, da gibt es Geheimbünde, Tumbuan Society auf Papua-Neuguinea oder in den Nakamals, in den Kawa-Bars sozusagen, den geheimen Versammlungsorten der Männer auf Vanuatu. Da werden Sachen besprochen, die nur Männer wissen dürfen.
Eine Kawa-Bar ist eine Bar, in der Kawa getrunken wird. Und Kawa ist eben auch so ein leicht berauschendes Getränk.
Genau, das ist sozusagen die Betelnuss von Vanuatu. Und dort dürfen Frauen nicht hin. Und dort werden Sachen besprochen, die ich nicht wissen darf als Frau. Ich habe über die Jahre langsam, aber sicher mehr Einblick in diese Männerwelt bekommen. Aber ich weiß, dass ganz viele von den Dingen, die mir am Anfang erzählt wurden, einfach nicht stimmen. Das haben sie mir einfach nur erzählt, damit sie mir irgendwas erzählen, damit ich Ruhe gebe mit meinen Fragen. Und genau so könnte ich mir das vorstellen, dass es bei der Margaret Mead gewesen war, dass das noch nicht mal aus bösem Willen geschehen ist, dass sie einfach das nicht besser wusste. Die Zeit ist da bei mir das entscheidende Kriterium, warum mir die Leute dann auch irgendwann vertrauen und irgendwann die Wahrheit erzählen. Weil ich einfach immer wieder hinfahre und sie merken, dass sie mir vertrauen können. Aber das Vertrauen, das muss man über Jahre aufbauen. Bei uns ist es so, dass die Menschen einen aufgrund der Äußerlichkeiten beurteilen. Wenn man jetzt irgendwie ein schickes Auto fährt oder was Schickes anhat, dann denkt man in unserer Gesellschaft, man hat was erreicht. In den Gesellschaften sind die Äußerlichkeiten absolut unwichtig. Das kommt mir vor, als würden die Menschen einem da richtig direkt ins Herz schauen, weil die ja haben keine Ahnung, was für eine Marke Handtasche man hat. Das ist denen total egal. Und deswegen kommt man da nur weiter, wenn man ganz authentisch sich selbst ist. Wenn man auch zu seinen Fehlern steht, wenn man auch einfach ganz offen ist und sagt, ich möchte jetzt das und das, nämlich so eine versteckte Agenda, wie er bei uns oft dahinter steckt, das geht dort einfach gar nicht.
Das heißt, wenn Sie sagen, ich komme nächstes Jahr mit 6 Touristen und ihr helft mir mit dem Gepäcktragen und so weiter, dann bekommt ihr so und so viel Geld. Und das müssen Sie einhalten.
Ja, wobei die Schwierigkeit ist nächstes Jahr, weil das ist dann zu weit in der Zukunft. Das kann man sich dann auch nicht wirklich, kann man nicht wirklich nachvollziehen. Es ist so, wenn ich dann was sage, dann setze ich das auch sofort um. Dann möchte ich aber auch eine faire Behandlung. Das heißt, wenn wir mit Touristen, ich sage nie Touristen, weil es einfach immer total tolle Freunde werden am Ende von der Reise, sind unsere Reiseteilnehmer und Freunde. Wenn wir dann einfach mit so einer Gruppe dahin kommen, dann muss aber gewährleistet sein, dass die herzlich willkommen sind, dass die genauso neugierig auf uns sind, wie wir auf sie. Und das muss einfach eine bestimmte eine Zusammenarbeit sein. Wenn das nicht gewährleistet ist, dann kann man das auch nicht machen. Und wir haben deswegen über die Jahre wirklich ganz, ganz tolle Dörfer und Gemeinden gefunden, die wir auch mit Hilfsprojekten unterstützen, wo wir einfach wissen, da sind wir willkommen und die interessieren sich für uns und wollen uns nicht wegen des Geldes haben, sondern wegen dem Austausch. Das ist ganz wichtig.
Was für ein Hilfsprojekt ist das?
Wir haben einen Verein, PPAF, Pacific People Aid Fund, wo wir einfach, also ehemalige Reiseteilnehmer haben sich zusammengeschlossen, haben gesagt, wir machen einen Verein, wir möchten da regelmäßig Geld spenden. Das heißt, wir bezahlen für über 100 Kinder Schulgeld, wir unterstützen Schulen, wir haben in Vanuatu geholfen, mehreren Gemeinden sauberes Trinkwasser zu bringen, weil dort das Trinkwasser vom Vulkan auch verseucht ist. Und wir haben nach dem schweren Zyklon Pam, der auf Vanuatu gewütet hat, auch Aufbaumaßnahmen leisten können. Mein Beitrag zu dem Verein ist der, dass ich einfach dafür sorge, dass das Geld zu 100% ankommt und quasi meine ganze Arbeitsleistung und dieses Geld verteilen und auch gucken, dass das Geld auch eingesetzt wird, weil wir kontrollieren 1 bis 2 Mal im Jahr auch immer, wurde das Dach von der Schule jetzt gebaut. Wir haben für die Schule wieder ein Solarpanel gestiftet, eine Solarpaneele, wurde das auch richtig installiert. Und so Sachen können wir dann immer kontrollieren und dann läuft es auch, weil sie wissen, sie können sich darauf verlassen, dass wir auch schauen, ob die Kinder in die Schule gehen und dass einfach das Geld auch richtig eingesetzt wird.
Lassen Sie aber nochmal zu dem Punkt kommen, dieses sich gegenseitig verständigen. Die Menschen, die auf den Südseeinseln mit den Vulkanen leben, haben ein ganz anderes Verhältnis zu diesen feuerspuckenden Bergen. Eher Angst, glaube ich. Und ich glaube, das ist eher mit Magie besetzt. Während Sie als westliche Person wissenschaftlich daran gehen, kam das jemals in Konflikt miteinander, diese beiden Sichtweisen? Wie ist das?
Es sind zwei absolut unterschiedliche Sichtweisen, sich die Welt zu erklären. Es ist jetzt nicht nur der Vulkan, sondern auch die komplette Welt. Für die Einheimischen sind überall Geister im Spiel. Es ist Magie in der Luft und man glaubt auch an schwarze Magie. Für mich war das am Anfang natürlich vollkommen unverständlich, wie man da irgendwie dran glauben kann. Ich bin Wissenschaftlerin und sowas war für mich einfach Quatsch. Aber im Laufe der Jahre habe ich tatsächlich gemerkt, dass es einfach eine andere Sichtweise gibt, die man sich nicht wirklich erklären kann, aber auch nicht erklären muss. Aber man muss sie akzeptieren, weil die kennen ihren Vulkan am besten. Die wissen, wann er am meisten Gase in die Luft jagt, wann Ascheregen fällt. Und die können es einfach auch ganz genau beobachten. Die kennen das wirklich. Aber ich finde, leider in der Forschung kann man das wegen verschiedenen Aspekten nicht so ganz berücksichtigen, dass man jetzt auch die Einheimischen befragt, weil das dann auch nicht wissenschaftlich korrekt ist. Aber ich finde, das sollte man doch öfter mal einbeziehen.
Sie hatten mal einen Einheimischen in Vanuatu, der Ihnen geholfen hat, das Wetter vorherzusagen oder sogar das Wetter zu bestimmen?
Der Zack-Zack, das ist der Vulkanflüsterer, der tatsächlich dafür sorgt, dass es gutes Wetter gibt. Am Anfang habe ich gedacht, ach, was ein Quatsch, gibt's nicht. Dem muss man Geld bezahlen. In Vanuatu muss man für viele von solchen Ritualhandlungen Geld bezahlen. Das müssen auch die Einheimischen. Und dann macht er schönes Wetter. Habe ich komplett ignoriert. Es hat aber immer geregnet. Und nachdem er dann 3 Wochen im Regen da oben im Vulkan rumsitzt, dann sagt man sich schon, vielleicht ist da doch irgendwie was dran. Und dann haben wir dem Zack-Zack mal das Geld geschickt, was er normalerweise von den Einheimischen bekommt, wenn er so einen Wetterzauber machen muss. Und am nächsten Tag Regenbogen, Sonnenschein, strahlend blauer Himmel. Und nachdem uns das jetzt wirklich schon sehr oft passiert ist, dass wir erst überhaupt nicht dran glauben, dann irgendwann doch klein beigeben und dem Zack-Zack seinen Geldbetrag schicken lassen, von oben vom Vulkan nach unten ins Dorf. Nachdem wir das schon ein paar Mal gemacht haben, irgendwann sagt man, na, vielleicht ist ja doch irgendwann was dran und jetzt bezahlen wir dem von Anfang an das Geld. Und wir haben auch tatsächlich wirklich mehr Glück mit dem Wetter.
Eine andere Geschichte ist, auf Papua-Guinea haben Sie Berührung gehabt mit sehr eigenartigen Kulten. Es gibt dort einen sogenannten Mumienkult. Wurden Sie da eingeweiht? War das etwas Geheimnisvolles oder ist das so, was eben gemacht wird?
Ich bin zum ersten Mal 2001 wegen einem Vulkanausbruch nach Papua-Neuguinea gekommen und als der verebbte, habe ich in einem uralten Reiseführer gelesen, dass es einen Stamm im Hochland gibt, der die Toten raucht.
Räuchert.
They smoke their dead. Nein, ja. Richtig rauchen stand da drin. Und da habe ich gedacht, na, was ist denn das jetzt? Und war neugierig. Dann hat es aber 2 Jahre gedauert, bis ich erst zu diesem Stamm kam, weil die so entlegen, in so einem entlegenen Gebiet waren, wo man fast überhaupt nicht hingekommen ist. Bin auch noch zu dem Dorf 3 Stunden hingewandert und dann hat der Stammeshäuptling gesagt, nö, zeige ich dir jetzt nicht. Unsere Toten sind unsere Ahnen, das sind unsere Ahnengeister, das ist was ganz Heiliges, zeige ich dir nicht. Und dann bin ich wieder 3 Stunden zurückgewandert. Da konnte man so einen halbwegs übernachten und dann am nächsten Tag bin ich wieder 3 Stunden zurück zum Stamm gewandert und habe mich erstmal mit den Frauen und Kindern hingesetzt, mit denen ein bisschen erzählt, mit denen ein bisschen gescherzt, weil als Frau zu Frauen kriegt man einen einfacheren Kontakt. Und dann habe ich versucht, einfach das Vertrauen von denen zu bekommen, weil ich mir gedacht habe, da kommen so wenig Weise hin. Die hatten vor 50 Jahren den letzten Weißen gesehen und den ersten Weißen. Und ich war die erste weiße Frau, die sie dort gesehen hatten. Da habe ich gedacht, naja, also die brauchen vielleicht einfach auch ein bisschen Zeit. Und dann am dritten Tag, als ich dann wieder meine 6 Stunden hin und zurück gelaufen bin, hat der Stammeshäuptling endlich eingewilligt, dass er mir sein Geheimnis zeigt.
Genau.
Die Toten werden 3 Monate über dem Feuer getrocknet und wenn sie dann quasi Mumien sind, werden sie über dem Dorf auf einem Felsvorsprung aufgebahrt und von dort aus sollen sie die Lebenden im Dorf als Ahnengeister bewachen.
Interessanter Kult.
Es hat mir ganz viel über das Leben nach dem Tod gezeigt. Nämlich, ich habe dann den ersten Kontakt mit Gemtaso, so heißt der Stammeshäuptling, bekommen, der mich dann später auch adoptiert hat. Und ich fand das so faszinierend, dass ich einfach mehr darüber wissen wollte. Aber ich habe ja schon gelernt, beim ersten Mal bekommt man fast nichts gesagt. Und da bin ich noch mehrmals hingefahren, über die Jahre eigentlich mindestens 1-2 Mal im Jahr. Ich habe ja in Australien gewohnt, da war das nicht ganz so weit und habe dann auch mehrere Monate mit denen gelebt. Und dann habe ich wirklich erfahren, dass der Gemtaso als Stammeshäuptling wirklich an die Unsterblichkeit glaubt. Nämlich indem er geräuchert wird nach seinem Tod, möchte er, dass sein Geist, der sonst frei herumfliegen würde, ein Zuhause hat. Deswegen sind die Toten beim Dorf aufbewahrt, dass der Geist dann nachts immer wieder zurückkehren kann und so bei den Leuten bleibt, die er beschützen muss.
Und Sie haben das sogar gefilmt. Ist das nicht ein bisschen weit gegangen? Ist das nicht respektlos und muss das sein?
Der Gemtaso hat sich das gewünscht. Weil Gemtaso hat gemerkt, wie sehr er mir geholfen hat, mit dem Tod meines Papis umzugehen.
Sie haben ihm davon erzählt?
Ja, klar. Also über die Jahre, ich habe dann das Pitchen gelernt und wir haben ein ganz tolles Vertrauensverhältnis aufgebaut. Leider auch deswegen, weil Gemtaso seine Enkeltochter verloren hatte. Das war 2005. Die Enkeltochter hatte Malaria und eigentlich hätte man sie in unserer Welt ganz einfach heilen können. Aber da hat nichts geholfen. Also meine Medikamente haben nicht geholfen. Also ich hatte keine. Ich habe nur versucht, über meine Krankenversicherung Helikopter zu bekommen, Flugzeug zu bekommen, Krankenwagen zu bekommen. Nichts ging. Es ist einfach so ein entlegenes Gebiet, dass wir keine Hilfe herbeitelefonieren konnten mit einem Satellitentelefon. Und ich habe 10 Tage mit der Familie um das Leben des Mädchens gekämpft. Leider verloren. Aber die Zeit hat mich einfach Gemtaso ganz nahe gebracht. Und Gemtaso hat dann gesagt, okay, ich habe zwar meine Enkeltochter verloren, aber ich habe eine neue dafür dazu bekommen.
Das waren Sie.
Genau. Und seit dem Moment haben wir uns einfach sehr gerne, also wir mochten uns gegenseitig total gerne und wir haben es ja auch oft ausgetauscht, viel gelacht zusammen. Das ist nicht immer nur so todernst, wenn man sich über Tod unterhält. Und Gemtaso hat mir ermöglicht, das erste Mal nachts alleine bei den Mumien zu sein. Und da habe ich wirklich gemerkt, dass es da einfach noch so viel mehr gibt, was wir uns als Menschen oder auch als wissenschaftlich denkende Menschen nicht erklären können.
Wo sitzen die? Also außerhalb des Dorfes etwas, ne? Und schauen so aufs Dorf herab?
Genau, die sind auf Felsvorsprüngen oberhalb des Dorfes.
Und dann haben sie sich dazu gesetzt die ganze Nacht. Und
genau. Hab einfach mal so ein bisschen gehorcht, was denn so im Dschungel in der Nacht los ist. Und dann
haben
sie
sich gefürchtet?
Am Anfang schon. Am Anfang war es richtig gruselig, weil vor allem ich bin da mit der Taschenlampe hochgekommen und man scheint so über diese toten Köpfe drüber und die lachen einem dann so an. Die haben ja ganz strahlend weiße Zähne und so ein bisschen verzerrtes Grinsen im Gesicht durch diese getrocknete Haut. Also es war schon sehr gruselig. Aber dann habe ich mich ganz ruhig hingesetzt, Taschenlampe ausgemacht und plötzlich kam so eine ganz tiefe Ruhe über mich.
Ulla Lohmann, wir müssen noch auf Ihren Mann zu sprechen kommen. Sie nennen ihn Sebastian, denke ich. Sie haben ihn kennengelernt, als Sie als ganz junge Frau noch, ich glaube irgendwo in den Alpen oder Alpenvorland, ein ganz dürftiges Zimmer hatten und keine Dusche. Und Sie sind dann immer in die Kletterschule gegangen, um da zu duschen. Und da haben Sie ihn kennengelernt. Inzwischen sind Sie ein eingeschworenes Team, nicht nur verheiratet, sondern auch beruflich zusammengeschweißt.
Ja, also wir teilen definitiv unsere Leidenschaft für Abenteuer, aber er ist mehr der Alpinist und ich bin mehr die Fotografin. Das heißt, ich lege immer meine Prioritäten dann auf die Fotos. Basti legt die Prioritäten dann auf den Berg, heil hoch, um wieder runterzukommen. Was mir manchmal wirklich sehr dabei hilft, auch wieder heil nach unten zu kommen und nicht nur schöne Fotos zu machen. Und er filmt und fotografiert auch und wir ergänzen uns da einfach sehr, sehr gut.
Sie sind 40, Sie sind klein, zierlich würde ich nicht sagen, weil Sie wirken sehr sportlich. Müssen Sie sich systematisch fit halten für Ihre Reisen oder kommt das einfach, weil Sie immer so viel unterwegs sind?
Das kommt natürlich viel durchs Klettern, weil wir auch in unserer Freizeit sehr viel klettern. Es ist auch ein Teil vom Beruf, einfach immer fit zu sein. Also wir kommen jetzt gerade aus Vanuatu, wir waren jetzt fast 4 Wochen unterwegs, da ist man jeden Tag irgendwie zu Fuß unterwegs, da trägt man jeden Tag Sachen, da wandert man jeden Tag. Also so richtig Fitnessprogramm absolvieren, in dem Sinne tue ich nicht. Aber das Klettern und einfach die Arbeit an sich, das hält schon fit genug.
Am Ende, wo wollen Sie unbedingt noch hin?
Ich möchte unbedingt mal zum Mount Erebus. Das ist ein aktiver Vulkan in der Antarktis. Ich stelle mir das extrem spannend vor, dort diese Organismen zu erforschen, die ja auch um den Vulkan rum leben. Da gibt es Leben um diesen Vulkan herum. Und wie funktioniert so ein aktiver Lavasee im Eis? Da möchte ich unbedingt hin. Aber zuerst geht's mal durch Europa. Ich habe nämlich irgendwann gesagt zum Basti, wir kennen die Südsee viel besser als unsere eigene Heimat. Lass uns doch mal ein Projekt in Europa machen. Raten Sie mal, was wir uns einfallen haben lassen.
Keine Ahnung.
Wir wollen von jedem europäischen Land den jeweils höchsten Berg besteigen. 47 Berge, 47 Länder, 470 Tage. Und natürlich auch unter dem Aspekt Europa kennenlernen zu wollen, die Menschen Europas kennenlernen zu wollen, aber auch wegen dem Klimawandel, weil der sich natürlich auf den hohen Bergen als erstes bemerkbar macht. Und da möchten wir darauf aufmerksam machen, aber natürlich nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit einer lustigen Reisegeschichte. Und manchmal sind diese Berge, so heldenhaft es auch klingt, den Mont Blanc zu besteigen, manchmal sind die alles andere als heldenhaft. Der große Eierberg zum Beispiel, das ist irgendwie so ein kleiner Hügel.
Wo ist der? Holland?
Holland gibt es tatsächlich den höchsten Berg, der ist in der Karibik. Der ist über 1000 Meter oder knapp 1000 Meter.
Ah, das gehört noch zu Holland, verstehe.
Ja, und der niedrigste Hügel ist Vatikan mit 73 Metern oder so. Also da gibt es auch wirklich spannende und lustige Berge.
Und Auftraggeber gibt es auch.
Wir arbeiten mit unseren langjährigen Unterstützern zusammen, die uns auch für das Projekt zur Seite stehen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.